Lebst du im Frieden Gottes und hast du echte, bleibende Freude im Herrn? Dieses Thema wollen wir heute Abend betrachten, in Anknüpfung an Philipperbrief Kapitel 4, die Verse 1 bis 9. Wenn außen Krieg tobt, und das ist ja zurzeit der Fall, noch nicht direkt bei uns, aber doch auch schon in Europa, hast du dann trotzdem noch Frieden im Herzen, egal was passiert, egal ob jetzt hier eine Bombe einschlagen würde oder unsere Häuser zerstört würden, unsere Wohnungen, ob wir vielleicht unser Leben verlieren, hast du diesen tiefen Frieden, den dir keiner rauben kann, auch kein Krieg? Frieden im Herzen. Er beruht auf der Geborgenheit im Herrn Jesus, auf dem Versöhntsein mit ihm durch sein Opfer am Kreuz. Und solcher Friede führt zu echter, bleibender Freude. Lady Dobby war die Frau eines berühmten Generals. Und Lady Dobby verfügte über Humor. Einmal war sie mit dem Zug unterwegs und dann erzählte sie, ein Mann saß uns gegenüber. Der sah so ernst aus und so, ja, verzog kein Gesicht irgendwie zu einem Lächeln und so weiter. Und sie sagte, wir dachten zuerst, er sei ein Christ. Aber später fanden wir heraus, dass er nur eine Magenverstimmung hatte. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Das ist der zentrale Vers hier in Kapitel 4, Vers 4, kann man sich gut merken. Philipper 4, Vers 4. Wir wollen jetzt aber den gesamten Zusammenhang lesen. Philipper 4, Vers 1. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn. Geliebte, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut oder Lindigkeit lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, oder Luther übersetzt, der höher ist als alle Vernunft, der wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Soweit das Wort Gottes. Wir betrachten jetzt Vers für Vers. Vers 1. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Was fällt uns auf? Es kommt in dem Vers zweimal Geliebte vor. Wie muss er doch die Gemeinde in Philippi geliebt haben? Das war unser erstes Thema vor einigen Tagen. Liebst du deine Gemeinde? Er bringt hier seine Liebe zum Ausdruck, indem er zweimal schreibt, meine geliebten Brüder, im Herrn Geliebte. Damit ist sicherlich auch die ganze Gemeinde gemeint. Und ersehnten Brüder, er sehnt sich danach, sie wieder zu sehen, noch einmal freizukommen aus der Gefangenschaft und sie zu besuchen. Das haben wir immer wieder gehört bei der Auslegung des Philipperbriefs. Und dann sagt er, ihr seid meine Freude und meine Krone. Die Freude, dass sie dem Herrn nachwandeln, auch wenn wir aber gleich hören werden, es auch Probleme gab. Aber grundsätzlich, sie haben sich bekehrt zum Herrn Jesus, sie folgen ihm nach, sie möchten ihm von Herzen dienen. Sie möchten in diesem Ziellauf oder Wettkampf laufen, was wir heute Morgen gehört haben, hin zur himmlischen Herrlichkeit. Und das ist eine Freude, wenn man sieht, dass auch andere Menschen auf dem Weg mit dem Herrn Jesus Christus sind. Und deshalb auch meine Krone, die Krone der Missionsarbeit, die der Apostel Paulus getan hat, Das ist, wenn Frucht entsteht, wenn Menschen zum Herrn finden. Die Krone der Seelengewinner gibt es, die Krone der Märtyrer und viele weitere Kronen, die der Herr bereithält, wenn wir in seinem Dienst stehen, ohne nach Verdienst zu schielen, sondern einfach aus Liebe tun wir diesen Dienst. Aber dafür gibt es auch Kronen. Und dann ermahnt er sie oder ruft sie auf, steht in dieser Weise fest im Herrn, dass sie das, was sie gewonnen haben in Christus, nicht verlieren, nicht vom schmalen Weg abweichen. Steht fest im Herrn. Und warum muss das gesagt werden? Wir sehen schon im nächsten Vers, es gab offenbar Streit, Spaltungen, Uneinigkeit. Hier werden jetzt stellvertretend zwei Frauen genannt, es sind zwei Frauennamen, aber es kann natürlich genauso gut auch Männer betreffen. Ich ermahne Euodia, manche übersetzen auch Evodia, ein seltener Name, ich kenne aber auch ein Mädchen, was so heißt, aber damals auch ein Name. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Ja, oft gibt es Unterschiede zwischen uns, jeder von uns ist auch anders. Mancher liest die Bibel anders als der andere, hat andere Erkenntnisse. Aber es gilt, sich unter den Herrn zu beugen, auf den Knien im Gebet zu bitten, Herr, schenk mir, dass ich dein Wort, und wir haben ja heute die Bibel, dass ich es richtig verstehe. Und dann kann im Herrn auch Einheit kommen, wenn wir gemeinsam die Bibel so nehmen, wie es geschrieben steht. Und die Auslegungsregel ist, zunächst wörtlich nehmen und dann erst symbolisch, nicht umgekehrt, dass man alles gleich irgendwie symbolisch umdeutet und was hineinlegt, was nicht dasteht. Soweit es geht, immer erst wörtlich verstehen und den Zusammenhang beachten. Dann gibt es viel weniger Spaltungen und Streitigkeiten, als wenn man es wörtlich einfach übergeht und gleich zur symbolischen Deutung kommt. Symbolisch nur, wenn das Wörtliche absolut vom Kontext nicht möglich ist, zum Beispiel wenn es ein Gleichnis oder Bildwort ist, von seiner Selbstaussage her. Aber ansonsten ist es wörtlich zu nehmen. Zum Beispiel auch der Schöpfungsbericht. Ja, machen ja manche auch ein Symbol draus. Aber so steht's geschrieben. Gott schuf in 6 Tagen Himmel und Erde. Ja, und es steht hier nicht, warum sie nicht eines Sinnes waren, im Streit lagen, aber eine Ermahnung. Lasst euch versöhnen mit dem Herrn und auch miteinander. Eine Einheit in der Wahrheit des Herrn und in der Wahrheit seines Wortes. Die Basis ist für uns heute die Bibel, die jetzt komplett vorliegt von 1. Buch Mose bis Offenbarung 22. Vers 3. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Hier steht jetzt nicht, was für ein Mitknecht das ist. Im Griechen steht hier Sisygos, das heißt Jochgenosse oder Mitknecht. Manche Ausleger sagen, es ist vielleicht auch ein Name, mein treuer Sisygos, vielleicht hat er so geheißen, Jochgenosse, aber dann ein sehr ausgefallener Name, den man sonst kaum irgendwo hört. Vielleicht gab es den als Personenname oder ist irgendein unbekannter Knecht hier genannt, der sich dieser beiden Streithennen, muss man sagen, Euodia und Syntyche annehmen soll, aber auch anderer in der Gemeinde, die mit ihm gekämpft haben für das Evangelium. Es ist nicht eingegrenzt auf die beiden Frauen. Er soll eintreten, dass Friede entsteht in der Gemeinde und deshalb vermuten viele Ausleger, dass dieser Mitknecht, dieser treue Mitknecht, ob er Sisygos heißt oder nicht, jedenfalls ein Mitknecht ist es, das ist die Bedeutung dieses Wortes, dass das wahrscheinlich ein Ältester war, der die Verantwortung getragen hat und eben dann in diese Situation versöhnend und friedenstiftend hineinwirken sollte, damit auch hier der Friede Gottes einkehrt. Dann wird noch Clemens genannt, der Name bedeutet der Milde, also der sanftmütig ist und auch zur Befriedung beiträgt. Also wenn jemand Clemens heißt, dann musst du ein Friedensstifter sein. Nicht? Das heißt der Milde. Aber wir wissen nichts Näheres über diesen Bruder. Er wird hier nur an dieser Stelle erwähnt bei den Philippern. Und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Das Buch des Lebens, das ist ein großes Geheimnis. Ich verstehe es so, dass da die Namen aller derer eingeschrieben sind, die gerettet werden. So heißt es ja in Offenbarung 20 beim Weltgericht. Wer nicht im Buch des Lebens, was auch identisch ist nach meinem Verständnis mit dem Buch des Lammes, Jesus Christus, wer da nicht drin steht, der wird in den Feuerpfuhl geworfen. Und wer im Buch des Lebens steht, der wird gerettet sein. Für uns ist wichtig die Frage, steht dein Name schon im Buch des Lebens? Bist du ein Kind Gottes? Gehörst du zu den Erlösten? Dann freue dich, wenn nicht, dann bete, dass der Herr dir den rettenden Glauben schenkt, dass auch dein Name ins Buch des Lebens eingetragen wird und auch nicht mehr herausgelöscht, indem du dem Herrn treu nachfolgst bis ans Ende. Ja, es gibt Stellen, wo gewarnt wird davor, dass der Name herausgestrichen wird. Schon in 2. Mose 32, Vers 32, wo Mose für das Volk praktisch eintreten möchte, aber Gott sagt, der an mir sündigt, wird daraus gelöscht. Oder andere Stellen. Also es ist sehr wichtig, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen und nicht ja in irgendwelchen weltlichen Büchern. Ich habe ja auch viele Bücher geschrieben, deshalb darf ich das sagen, aber das ist alles vergänglich. Das Buch des Lebens ist entscheidend. Und jetzt kommt dieser sehr oft zitierte und auch schöne Vers. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Und das, der Kontext ist, wie wir ja sehen, dass auch Probleme vorlagen in der Gemeinde. Streitigkeiten, trotzdem diese Freude, die uns durchträgt und die uns Kraft gibt, hier standhaft zu bleiben, auch wenn Widrigkeiten auf uns zukommen. Auch im persönlichen Leben, sei es Krankheitsnot, Arbeitslosigkeit, äußere schwierige Situationen, Seuchen, Kriege, Katastrophen, Erdbeben oder auch Probleme in Gemeinden. Ja, die Freude wird hier sogar befohlen. Kann man Freude befehlen? Freut euch. Man kann es vielleicht auch als Aufmunterung verstehen, diesen Imperativ. Aber warum wird es hier so angeordnet? Weil wir von uns aus nicht dazu tendieren, uns alle Zeit zu freuen. Aber seht ihr, das Entscheidende ist hier, dass hier steht im Herrn. Von uns aus haben wir nicht immer die Freude. Oder seid ihr jeden Tag fröhlich, schon wenn morgens aufsteht, vielleicht zwickt's mal da, mal dort. Ah, oh, heute geht mir's aber nicht so gut. Ja, oder heute ist ein schwieriger Tag, habe ich ein schwieriges Gespräch mit einem Arbeitgeber oder was auch immer. Deshalb kommt ja gleich auch das Sorgen. Sorget euch nicht. Aber hier diese Freude. Und das Entscheidende ist, dass die Freude im Herrn ist, dass die Freude von Jesus geschenkt wird. Ich habe heute Morgen schon gesagt, wie so ein Orgelton in der Musik, der bei allen Höhen und Tiefen des Lebens immer konstant da ist. Diese Grundfreude. Auch wenn wir alles hier auf der Erde verlieren würden, den Herrn Jesus kann uns niemand rauben. Das ist die Freude im Herrn. Dass wir wissen, im Leben und im Tod sind wir in Jesus Christus. Hast du diese Freude? Und dann hast du auch Frieden und Geborgenheit. Das hängt untrennbar zusammen. Der Friede im Herzen, den uns kein Feind, kein Angreifer, auch kein Verleumder oder Mörder, der an unser Leben will, rauben kann. Ich sage es mal ganz zugespitzt auch jetzt. Ja, zu dieser Freude ein paar kleine Begebenheiten. Dr. Charles W. Elliot, E-L-I-O-T, war Präsident der Harvard-Universität und er hat einmal eine Kirche in London besucht. Nach diesem Kirchenbesuch schrieb er an seinen Sohn einen Brief und darin führte er Folgendes aus. Gestern besuchten wir die Kirche von M. Wir wollen hier keine Namen nennen. Wir hörten eine ausgezeichnete Predigt, aber sie war schlecht dargebracht. Dem ganzen Gottesdienst fehlte die Freude. Der Ton, mit dem M, also dieser Verkündiger, sprach, seine Stimme und seine Wendungen waren trostlos und bedrückend. So, kennt ihr so diesen Kanzelton, so immer so monoton, so. Und er schreibt weiter, das ist fast der schlimmste Fehler eines Predigers. Glaube, Hoffnung und Liebe stecken voller Freude und sollten auch so dargebracht werden. Das Leben ist nicht immer voller Sonnenschein, aber der Glaube sollte es sein. Soweit ein Brief von Charles Elliot. Es gibt auch einen Roman von Pierre van Paasen, P-A-A-S-S-N, Pierre van Paasen, mit dem Titel Earth Could Be Fair, die Erde könnte schön sein oder fair sein. Und in diesem Roman Da wird ein Organist beschrieben als ein Orgelspieler in der Kirche. Und der war durch die Auswahl der schwermütigen Themen, über die sein Pfarrer Sonntag für Sonntag sprach, da wurde durch diese schwermütigen Themen ständig so irgendwas ganz Bedrückendes so angewidert, dass diesem Organisten eines Tages der Kragen platzte. Nach einer ausgesprochen traurigen Predigt seines Pfarrers legte er das geplante Musikstück, so irgendwas so Requiem-ähnliches, so eine Totenmesse, ja, beiseite und zog alle Register der Orgel und ließ mit solcher Lautstärke die Kirche mit dem Halleluja-Chorus erfüllen. Halleluja! Und so ging das dann los, nach dieser ausgesprochen traurigen und niederdrückenden Predigt. Und er hoffte, dass der Gemeinde dadurch ein Licht aufgeht, dass der Glaube etwas Freudebringendes ist. Ja, das dazu. Den Grafen Zinzendorf fragten einmal junge Menschen, wie sie am besten Gottes Willen erfüllen könnten. Er gab ihnen die einfache Antwort: Werdet des Herrgotts fröhliche Leute. Werdet des Herrgotts fröhliche Leute. Und Luther sagte: Man findet keinen fröhlicheren Menschen als den, der ein gottesfürchtiger Christ ist. Ja, spürt man das auch euch ab? Wenn nicht, wenn man immer so sauertöpfisch und bedrückt auf andere wirkt als Christ, so nach dem Motto, ja nicht, sich freuen. Also wir reden jetzt hier nicht von Narretei und so, das ist klar. Aber es geht um die echte Freude, ja, die uns trägt. Dann stimmt was nicht. Auch John Wesley, einer der Begründer des Methodismus, schreibt in seiner Erklärung zum Neuen Testament: Saure Frömmigkeit ist die Religion des Teufels. Hoppla, saure Frömmigkeit, die immer niederdrückend auf andere wirkt, statt sie aufzubauen, das ist die Religion des Teufels. Nun, das heißt jetzt nicht, dass wir in die Gottesdienste dauernd irgendwie lachen sollten und so, das wäre das andere Extrem. Ne? Da wird alles dann oberflächlich und so eine Art Comedy-Veranstaltung verändert, da bin ich ganz dagegen, das wisst ihr. Aber wir haben doch viel Grund, fröhlich zu sein. Jetzt nicht lächerliche Dinge und so oder dumme Späße, sondern einfach die Freude im Herrn, die ausstrahlen sollte, auch durch unser Leben. Und wenn wir mal Humor entwickeln und einen Witz machen und so, das sollte der nie unter die Gürtellinie gehen und auch höchstens auf meine Kosten, nicht auf die eines anderen. Das auch mal für die, die unter uns so gerne mal ein bisschen humorvoll sind. Da gibt's auch natürlich heilige Grenzen. Und schon gar nicht Witze über Gott und das Heilige machen. Da sehe ich eine absolute Grenze, da lache ich auch nicht mit. Also für Freude gibt es natürlich auch Grenzen, echte Freude und falsche Freude. Ja, also Thema Frieden, Thema Freude. Freut euch im Herrn, alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Dann Vers 5. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Da steht für Sanftmut im Griechischen Epieikes. Das kann auch übersetzt werden mit Milde oder Lindigkeit. Lindenblüten, die haben da Leiden, Schmerzen gelindert, das kommt auch daher. Lindigkeit hat Luther übersetzt, Sanftmut. Ein anständiges, sittsames, gelindes Wesen, das nicht aufbrausend ist, das eine Antwort gibt, die den Zorn stillt, das nicht seinen Willen mit Gewalt durchsetzen will, dass er bereit ist, eher zurückzustehen, als sich durchzusetzen. Das ist es, wie ein Christ ein Licht sein soll, dass er nicht mit den Ellbogen hier durch die Gesellschaft läuft und sagt, jetzt komme ich und ich will alles und du musst jetzt verschwinden, sondern dass er auch bereit ist, wie es auch an anderer Stelle steht, lieber Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun, nicht um jeden Preis Recht zu haben. Natürlich, wo es um die Verkündigung des Evangeliums geht, um die biblische Wahrheit, da dürfen wir keine Abstriche machen. Aber wo es um unseren persönlichen Vorteil geht, um unsere Rechthaberei, müssen wir da immer das letzte Wort behalten? Können wir nicht auch sagen, ich verzichte auf den Streit, ich führe keinen Prozess, wo es jetzt nur um meine persönlichen Vorteile und Rechte geht? Was anderes ist, wenn wir angeklagt werden, da dürfen wir uns auch wehren in gewissem Rahmen. Aber wir müssen nicht um jeden Cent hier feilschen und immer einfach hier in allem als der Stärkere uns präsentieren, sondern manchmal ist es besser, wenn man einfach nachgibt und sagt, ja, ich um des Friedens willen verzichte ich auf gewisse Rechte hier. Das ist auch ein Zeichen. Andererseits soll man natürlich auch nicht einfach dem Unrecht nachgeben. Da muss man gut abwägen, wie man sich verhält. Aber wir sollen bei allem sanftmütig sein. Das heißt, die Liebe dabei nicht vergessen. Und auch für die Feinde beten, dass sie umkehren. Auch die, die uns verklagen, verleumden und übel wollen. Der Zusammenhang hier ist, der Herr ist nahe. Da steht das Wort engys, nahe, das kann auch heißen zeitlich nahe, dass er bald kommt, oder auch räumlich nahe, dass er immer bei uns ist. Beides ist hier mit enthalten. Und beide Bedeutungen sind auch richtig. Der Herr ist uns nahe, wenn wir im Glauben sind, wenn wir neu geboren sind durch den Geist Gottes, da wohnt der Herr sogar in uns durch seinen Geist, ganz nahe. Und er kommt auch bald, wobei natürlich die Zeit bei Gott andere Maßstab hat als bei uns. 1000 Jahre sind bei ihm wie ein Tag. Aber wenn sich die Zeichen der Zeit mehren, und in der Zeit, denke ich, leben wir jetzt, wo sich alle Zeichen, auch Israel, vor unseren Augen erfüllen, auch die Globalisierung, die Digitalisierung, die totale Überwachung, es kündigt sich ja alles an, da dürfen wir ganz besonders wachsam sein und wissen, der Herr ist nahe und bereit sein, ihm zu begegnen. Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Man könnte sagen, das ist leicht gesagt, sorgt euch um nichts. Und es gibt ja so ein schönes Lied, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? Habt ihr das schon mal gehört? Das wird gern gesungen, weil es für viele Leute eine Realität ist. Kaum steht man auf, denkt man schon wieder an die vielleicht nicht so wohlwollenden Nachbarn oder an die schlechte Note in der Schule oder den Streit mit den Arbeitskollegen oder vielleicht sogar Streit in den Familien und so weiter. Wie komme ich da raus? Wie wird das besser? Ich kann nur sagen, mach aus allem ein Gebet. Bete einfach für diese Menschen, bete für die Situation, bitte den Herrn um Kraft. Und es steht ja auch hier, in allem lasst durch Gebet, Flehen, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Mach aus allem ein Gebet. Hier wird genannt das Gebet zu Gott, dass wir ihn anrufen dürfen in allen Fragen, auch flehen, innig beten, wirklich ringen auch im Gebet und auch den Dank nicht vergessen. Und alle Anliegen dürfen wir dem Herrn bringen. Zu dem Sorgen möchte ich noch eine Parallelstelle lesen aus Matthäus 6, Vers 25 folgende. Das ist ja aus der Bergpredigt, ich denke, viele kennen das. Matthäus 6, Abvers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, so herrlich kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allem diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass er das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Und wisst ihr, das hat mir schon oft jetzt geholfen, auch gerade in der Corona-Zeit. Da weiß man ja nie, welche Gesetze dann wieder kommen und Verordnungen. Jeder Tag ist seine eigene Plage. Freu dich an dem Tag, den du heute noch im Frieden verbringen darfst. Du weißt nicht, ob morgen schon wieder alles anders ist. Viele Menschen zersorgen sich, was wird da kommen und wird es reichen, wird das Geld reichen, werde ich im Kalten sitzen, werde ich genug zu essen haben. Ja, ich denke auch manche von uns machen sich da wirklich Sorgen. Werden wir hindurchkommen, werde ich die Arbeit verlieren? Und natürlich will ich das jetzt nicht leicht reden. Wir dürfen das aber ins Gebet nehmen. Herr, hilf du, zeig du, wie es weitergeht. Du kannst auch Versorgung schenken, dass wir nicht verhungern. Wir haben das oft erleben dürfen. Auch ich bin mehrfach ja auch arbeitslos geworden, meistens aus Gewissensgründen. Und der Herr hat uns immer durchgetragen. Kann ich euch nur bezeugen hier. Und ich denke, viele von uns auch. Das Entscheidende ist, was hier steht, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten. Wenn wir diese Haltung haben, dann wird der Herr uns auch nicht im Stich lassen. Die Menschen, die aber Gott vergessen oder aus dem Weg schieben, ja, und nicht auf ihn vertrauen, die nur auf das Irdische schauen, die werden ja verrückt oder wahnsinnig vor lauter Sorge in diesen innerweltlichen Problemen. Die haben nicht mehr den Draht nach oben und ja, den Herrn, den sie anrufen können um Hilfe, um Wegweisung, um Bewahrung. Das ist der Unterschied zwischen uns Christen und den Menschen in der Welt, dass wir einen Herrn haben, der uns hört und der uns auch nicht im Stich lässt. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch dies alles hinzugefügt werden. Natürlich dürfen wir planen, zum Beispiel muss auch ein Landwirt seine Felder besäen, ein Kaufmann muss Waren bestellen, ein Schriftsteller wie ich muss die Bücher bestellen, sonst kann er sie auch nicht hier anbieten. Ja, das ist schon klar. Das ist damit nicht gemeint, dass wir einfach gar nichts mehr machen. Planen ist schon in Ordnung, aber nicht so, dass ich mich über alles mit Zeugen kaputt mache. Versteht ihr den Unterschied? Also klar, ganz normal die Arbeit weitermachen, wirtschaften, aber nicht mit diesem dauernden Zeugengeist, denn der macht dich und andere kaputt, wenn sich das auch auf andere auswirkt. Das ist der Punkt. Planen, eine gesunde Planung, aber zuerst nach dem Reich Gottes trachten und alles in die Hände des Herrn legen. Dann Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist ja ein bekannter Segensgruß, den ich hier auch schon mehrfach uns als Segen zugesprochen habe, auch diese Woche. Und dann gibt's ja noch den aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich, ja, den kennt ihr auch. Und hier ist aber der andere Segensgruß, der auch sehr oft in Gottesdiensten am Schluss zugesprochen wird, der Gemeinde. Der Friede Gottes, der allen unseren Verstand übersteigt, also der höher ist, als wir es uns vorstellen können, über unser Denken hinausgeht. Der wird und der soll eure Herzen, also euer Personenzentrum, euer innerstes Wesen, und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, auch die Gedanken sind wichtig, denn unsere Gedanken, die galoppieren oft irgendwo hin, haben Unfrieden, haben Zeugengeist, haben Verzweiflung oder sind in Gefahr, in Sünde zu fallen. Und da wird uns der Segenswunsch und der Friedensgruß Gottes zugesprochen, dass auch die Gedanken gefangen genommen werden unter die Leitung des Heiligen Geistes. Ganz wichtig. Also dieser Segen ist nicht nur eine hohle Phrase am Schluss vom Gottesdienst, sondern es ist ein wirklicher Zuspruch, dass Gott uns auf seinem schmalen Weg in seinem Frieden bewahren möge. Es ist wirklich ein Zuspruch, dass der Herr uns bewahrt. Und dieser Friede Gottes, hebräisch Shalom, ist ja der Heilszustand, wo wir völlig in den, wie es auch im Hebräerbrief steht, richtig verstanden, in den Sabbat Gottes, das heißt in die Ruhe Gottes eingehen. Nicht, dass wir jetzt bestimmte Tage halten, sondern das ist der absolute Ruhezustand, der Friedenszustand, in den ein Gotteskind eingeht, wo es nicht mehr dem Sorgengeist verfallen ist, wo es nicht mehr der Friedlosigkeit anheimfällt, sondern wo es einfach in der Geborgenheit des Herrn ans Ziel gelangen darf. Und deshalb übersteigt dieser Friede Gottes allen unseren menschlichen Verstand. Wir dürfen auch den Helm des Heils tragen, wie in Epheser 6 beschrieben wird. Der Helm des Heils dient dazu, unsere Gedanken unter die Kontrolle des Heiligen Geistes nehmen zu lassen. Er schirmt ab die bösen Pfeile aus der Finsternis, wenn wir im Heil des Herrn sind. Also der Helm des Heils, das ist ja im Kopf, ja, zieht sich gerade auch auf unsere Gedanken. Und da fängt ja die Sünde an, in den Gedanken. Und wenn wir da gleich das stoppen lassen im Gebet durch den Herrn, dann hat der Feind nicht die Kraft, uns weiter anzugreifen und zu Fall zu bringen. Bei den Gedanken schon, mach ein Gebet draus. Nein, ich will das nicht. Herr, bewahre mich. Stopp. Man sagt ja immer das Bild, die Vögel, da kann man nicht verhindern, dass die über den Kopf kreisen, aber du kannst verhindern, dass die landen auf deinem Kopf und sich da reinfressen in dein Herz und dich kaputt machen. Nein, das sollen wir rechtzeitig beenden im Gebet zum Herrn. Der Helm des Heils. Und deshalb heißt, der Herr wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und jetzt kommt eine Aufzählung, viele positive Eigenschaften, die ein Christ, aber immer durch Gottes Gnade, nicht aus eigener Kraft, haben kann, haben sollte. Es ist immer die Gnade des Herrn, Christus in uns, der das hervorbringt, diese gute Frucht. Also nicht, dass wir uns da abkrampfen, so wie die Humanisten das selber irgendwie bewerkstelligen wollen, sondern die Gnade Jesu Christi in uns. Und was wird jetzt hier genannt konkret? Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohllautend ist, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Ja, habe ich nicht gezählt. Ich zähle mal, wie viele Eigenschaften das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, also 7, also etwa 8 Eigenschaften. Die werden hier genannt. Man könnte noch mehr nennen. Man merkt ja, dass die Aufzählung unvollständig ist, wie wir als Christen leben sollten. Das erste ist wahrhaftig. Und es wird deutlicher, was gemeint ist, wenn wir das mal das Gegenteil sagen, was das Gegenteil davon wäre. Wahrhaftig sollen wir sein. Das Gegenteil wäre unwahrhaftig, also den anderen belügen. Also ehrlich sein, den anderen die Wahrheit sagen. Wahrhaftig gegenüber Gott, wahrhaftig über unseren Zustand, dass wir verlorene Sünder sind und die Gnade und Vergebung des Herrn brauchen. Und wahrhaftig gegenüber unserem Mitmenschen, dass wir ihm die Wahrheit sagen. Dann, was ehrbar ist, das Gegenteil wäre ehrlos, dass wir die Ehre des Herrn suchen, dass wir ihm nicht Unehre machen und Schande auf ihn legen, indem wir ein Leben führen wie die Heiden, wie die Sünder, die sich wohlfühlen in ihrer Sünde, sondern dass wir als Lichter leuchten auf dieser Erde. Ehrbarkeit. Dann, was gerecht ist. Das Gegenteil ist ungerecht. Aus eigener Kraft können wir nicht gerecht sein, sondern es ist ja die Gerechtigkeit, die der Herr uns schenkt. Er zieht uns sein Kleid der Gerechtigkeit an und unser ungerechtes Wesen wird uns abgenommen am Kreuz auf Golgatha. Dann, was rein ist, da gilt das Gleiche. Von Natur aus sind wir unrein, aber der Herr Jesus wäscht uns rein durch sein heiliges Blut. Und in seiner Reinheit sollen wir wandeln. Reinheit in Gedanken, Reinheit in Worten und Reinheit in Taten. Mit den Gedanken ist sicher am schwierigsten, aber auch da dürfen wir beten, Herr, schenk mir auch reine Gedanken, und wenn wir unreine Gedanken hatten, dann dürfen wir auch um Vergebung bitten. Es können sogar manchmal in Träumen sein, ja. Heute habe ich einen ganz üblen Traum, so einen richtigen Albtraum gehabt. Herr, nimm das weg, das war nicht gut. Das können wir auch nicht beeinflussen, aber auch da dürfen wir beten. Ja, aber das war kein guter Traum. Herr, nimm mir das weg. Da fängt es auch schon an. Und Reinheit. Dann, was liebenswert ist, da steht griechisch prosphilios, das heißt wörtlich, was der Liebe dient, was der Liebe dient. Das Gegenteil wäre lieblos. Liebe ist ja hier das Wort für Freundesliebe zwischen den Menschen, dass wir liebevoll miteinander umgehen. Eine Steigerung, die jetzt aber hier nicht steht, wäre die Agape, dass man sich da ganz hingibt, so wie der Herr. Aber hier geht es einfach um den liebenswerten Umgang miteinander, dass wir als Christen die Liebe des Herrn weitertragen durch unser Verhalten, durch Unterstützung auch Notleidender. Dann, was wohllautend ist, das Gegenteil davon wäre anstößig, was eben keinen guten Geschmack hinterlässt bei anderen. Ach, so wie der sich verhält, so möchte ich nicht sein, sagen dann die Weltmenschen. Aber es sollte so sein, dass sie sagen, mit dem Menschen ist was anderes, irgendwas Besonderes, was ist mit dem? Und dann kann man sagen, ich bin ein fröhliches Kind Gottes. Ich möchte mich absondern von dem, was hier nicht gut ist, was Sünde ist, und möchte ein anständiges und gutes Leben führen, wohllautend, einen guten Ruf auch nach außen haben. Und dann, was irgendeine Tugend, also gute Eigenschaft oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und dann abschließend, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ja, wir leben auch in der Tradition einer ganzen Kette von Zeugen, beginnend mit den Propheten des Alten Bundes schon, mit den Aposteln und Evangelisten des Neuen Bundes. Und am meisten können wir lernen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Das ist die Basis überhaupt für die Bildung nicht nur unseres Verstandes, sondern auch unseres Herzens. Wahre Herzensbildung kommt allein durch den, der unser Herz verändern kann, Jesus Christus. Und deshalb, was wir lernen dürfen vom Herrn aus seinem Wort und empfangen und hören und auch menschliche Vorbilder wie den Apostel Paulus dürfen wir haben. Deshalb schreibt er, was ihr an mir gesehen habt, das tut, als er in Philippi war. Das heißt ja auch in der Apostelgeschichte 16, dass er da eine längere Zeit war, hat er auch den Glauben in aller Schwachheit, aber doch vorgelebt. Hat er gezeigt, dass man nicht mehr zu den Götzentempeln geht, dass man keine unreinen Handlungen durchführt, dass man den Herrn ehrt, dass man seinen Tag heiligt und dass man den Nächsten Gutes tut und so weiter. Das hat er ihnen alles auch vorgelebt. Und wenn wir auch das unseren Mitmenschen, die vielleicht manchmal schwierig sind, wir sind auch nicht einfach, ja, aber wenn wir es denen vorleben, dann werden sie auch zum Nachdenken kommen. Mancher unter uns hat vielleicht einen ungläubigen Ehepartner. Und da steht ja auch in der Bibel, auf die Schwestern hier gezogen, du sollst einfach ein sanftes und stilles Wesen, die Liebe erweisen, deinem noch nicht geretteten Ehemann, dass er auch dadurch beschämt wird und zum Nachdenken kommt und denkt, warum ist die Frau so, wo ich doch manchmal so grob bin zu ihr und die ist trotzdem sanftmütig. Natürlich gilt es umgekehrt auch, wenn deine Frau noch nicht gläubig ist und du als Mann Christ bist. Also nicht anpredigen, sage ich immer, das bringt nicht viel, sondern lieber vorleben, die Liebe des Herrn. Und dann wird der andere fragend werden. Das ist dieses Beispiel, was der Apostel Paulus auch hier erwähnt, was ihr an mir gesehen habt, das tut. Und dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. In 1. Korinther 14 lesen wir, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Gott will Ordnung haben, ob es in der Ehe ist, in der Familie oder auch in der Gemeinde, kein Durcheinander. Und es wird ja auch hier genannt, der Friede in der Gemeinde, Euodia und Syntyche beispielhaft hier erwähnt, die sollen eines Sinnes sein im Herrn. Und dieser Friede ist ja Christus selber, Epheser 2, Vers 14, er ist unser Friede. Er ist die Basis dessen, dass Friede im Herzen entsteht, jedes einzelnen Gläubigen, und dass dann dieser Friede ausstrahlt in die Welt. Und natürlich beten wir für die Politiker, dass sie auch Friedensverhandlungen führen können, dass Waffenstillstände entstehen. Aber der wirkliche, dauerhafte und ewige Friede, der kommt von Gott in unser Herz und dann durch uns hindurch strömt er in die Welt aus, dass wir Friedensstifter sind. Wir als Christen sollten keine Kriegstreiber sein, sondern Friedensstifter. Und wir allein haben die Kraft dazu, weil Christus, der Friede ist, in uns wohnt. So wollen wir, wo immer wir können, zur Versöhnung zwischen Menschen beitragen, die miteinander streiten. Und es fängt ja in unserem ganz konkreten Umfeld an. Schon mit mir selber, dass ich nicht streitsüchtig bin als Christ. Das wäre ein schlechtes Beispiel. Natürlich können wir auch mal diskutieren und um die Wahrheit ringen, auch in theologischen Fragen, das tue ich auch in meinen Büchern, habe ich viele Diskussionen mit Sekten, mit Irrlehrern, mit Leuten, die andere Erkenntnisse haben. Aber es muss immer sachlich und in Liebe sein, das ist wichtig, dass gesagt wird, ja, auch dieser ringt um die Wahrheit, aber es geschieht in Sachlichkeit und Liebe, nicht indem ich den anderen abwerte, disqualifiziere, verleumde, das ist ganz schlecht. Und es wird auch nicht wirklich überzeugen und wird kein Segen darauf liegen. Also, der Gott des Friedens, er schenkt uns seinen Frieden im Herzen und er schenkt uns auch die Freude, die beständig ist. Ich erinnere an den Satz von Wesley, saure Frömmigkeit ist die Religion des Teufels. Oder Luther, man findet keinen fröhlicheren Menschen als den, der ein gottesfürchtiger Christ ist. Werdet des Herrgotts fröhliche Leute, sagte Zinzendorf. Echte Freude, nicht die aufgesetzte Freude und Vergnügungssucht der Welt, sondern die Freude, die auch im Leiden durchträgt. Und das wünsche ich uns und dazu möge der Herr uns helfen. Amen. Amen. Jetzt möchte ich mit uns beten und bitte, dass ihr dazu aufsteht. Lieber Herr Jesus, du bist unser Friede und du bist der Quell aller wahren, dauerhaften Freude und dafür loben und preisen wir dich. Schenke uns in unseren Herzen diesen Frieden und diese Freude, dass auch Menschen, die das noch nicht erkannt haben, fragend werden, nachdenklich und uns auch fragen, warum bist du so und warum bist du so, ja, friedsam und freudevoll, warum kann dich nichts wirklich aus der Ruhe bringen, dass wir dann bezeugen dürfen, ich habe Jesus im Herzen und er ist der Quell meiner Geborgenheit. Herr, so danken wir dir und wir sehen auch, dass in der Welt es sehr friedelos zugeht, dass vielen Menschen jetzt die Freude fehlt. Angesichts der ganzen Krisen schenkt, dass noch viele gerettet werden, dass auch sie von deiner Freude erfasst werden und dass auch wieder Frieden einkehrt nach deinem Willen, Herr, da wo du es schenkst. So behüte uns bitte in dir, auch heute Nacht sei du mit jedem Einzelnen und segne uns. Amen. Amen.